Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Im Januar hat ein Gutachten einer Münchner Kanzlei zu einem kirchlichen Beben geführt, das in Form von hitzigen Debatten, Empörung und Kirchenaustritten bis nach Österreich hin spürbar war und spürbar ist. Es geht um das Gutachten der Kanzlei Westphal-Spilker-Wastel zum Umgang mit Missbrauchsfällen in der Erzdiözese München und Freising. 1900 Seiten stark dokumentiert es kirchliches und persönliches Fehlverhalten in zahlreichen Missbrauchsfällen zwischen 1945 und 2019. 235 Täter wurden aufgespürt, darunter 173 Priester und 497 Opfer. Was die Debatte in den folgenden Wochen allerdings bestimmte, war vor allem eine Sache, die Verantwortung von Josef Ratzinger beziehungsweise Benedikt XVI., dessen Amtszeit zwischen 1977 und 1982 als Erzbischof von München genau in die untersuchte Zeit fällt. Es steht der Vorwurf im Raum, Ratzinger habe mit Blick auf eine Sitzung über einen Priester und Missbrauchstäter wissentlich gelogen. Anfang Februar ruderte er schließlich zurück und bat für das Versehen um Entschuldigung. Aber wir wollen heute hier nicht über Josef Ratzinger urteilen oder über einzelne Fälle des Gutachtens sprechen, sondern über das Problem des Missbrauchs an sich. Missbrauch ist ein Thema für die Kirche als Institution, für ihre Gremien und für ihre Einrichtungen. Aber ist Missbrauch auch ein Thema für die Theologie? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen jedenfalls sprechen. Zum einen mit der Grazer Kirchenrechtlerin Professor Sabine Konrad. Dann mit dem Südtiroler Moraltheologen Professor Martin Lindner und schließlich mit der Wiener Pastoraltheologin Professor Regina Pollack. Vielleicht sollten wir uns dem Thema zunächst mit ein paar Klärungen nähern. Und so habe ich Frau Professor Konrad als erstes gefragt, ob sich eigentlich klar benennen lässt und kirchenrechtlich festmachen lässt, was gemeint ist, wenn wir von Missbrauch im kirchlichen Raum sprechen.
Ja, es gibt da in der Tat eine sehr große Bandbreite an Verhaltensweisen, die hier runterfallen können. Die Rahmenordnung für die katholische Kirche in Österreich hat einen Versuch unternommen, hier verschiedene Kategorien zu definieren, denn nicht jedes Verhalten ist gleich schwerwiegend. Also hier gibt es wirklich Abstufungen im Verhalten und je nach Schweregrad. Also es gibt grenzverletzendes Verhalten. Jeder Mensch hat ja eine natürliche Grenze um sich herum als Schutz, die, wenn sie überschritten wird, verletzend sein kann. Also grenzverletzendes Verhalten ist aber nicht so schwerwiegend wie übergriffiges Verhalten. Übergriffiges Verhalten würde eben bedeuten, dass Grenzverletzungen regelmäßig und immer schwerwiegender passieren. Und dann gibt es natürlich noch die ganz schwerwiegende Kategorie der Straftaten. Und hier sind wir eben bei dem Begriff Missbrauch. Da haben wir sowohl spirituellen Missbrauch als auch sexuellen Missbrauch. Und hier muss man auch wieder unterscheiden. Sexueller Missbrauch oder sexualisierte Gewalt, das bedeutet, dass hier eben ganz stark auch körperliche Grenzen überschritten werden. Meistens fängt das auch leicht an mit also zufälligen Berührungen, ist aber wirklich als geplante Tat zu beurteilen und als nicht zufällig, also bewusste Tat, sowohl im psychischen als auch im physischen Bereich. Während der geistliche Missbrauch, das ist eine Kategorie, die versucht man im Moment wirklich noch zu definieren. Also man weiß, dass es das gibt und darunter versteht man, dass mittels religiöser Inhalte oder unter der Berufung auf die geistliche Autorität Druck und Unfreiheit entstehen und auch Abhängigkeiten entstehen.
Geht da bei der ersten Definition, die Sie genannt haben, zum sexuellen Missbrauch und zu körperlichen Übergriffen, ist das angelehnt ans säkulare, ans staatliche Recht auch oder ist das jetzt rein kirchenrechtlich gewesen, was Sie ausgeführt haben?
Das ist jetzt rein kirchenrechtlich, also das, was die Rahmenordnung für die katholischen Kirchen definiert hat, in den Maßnahmen, Regelungen und Orientierungshilfen bei Missbrauch innerhalb der Kirche.
Mhm. Wenn jetzt in kirchlichen Kontext ein Missbrauchsfall auftritt, was sieht da das Kirchenrecht vor oder eben diese Rahmenordnung? Wie geht man da vor? Wie hat man vorzugehen in dem Fall, wenn man davon was mitbekommt?
Also das ist jetzt ein sehr ausgebautes System mit verschiedenen Stellen. Also hier haben wir ein System mit verschiedenen Anlaufstellen, die der Betroffene oder die Betroffene angehen kann und die auch dann so handeln, wie der Betroffene das möchte. Also zum Beispiel, ob Informationen an die Diözesane Kommission weitergegeben wird oder an den Diözesanbischof weitergegeben wird oder auch an die unabhängige Opferschutzkommission, die die Kirche eingerichtet hat. Ob das weitergegeben wird, entscheidet die Betroffene oder der Betroffene selbst. Oft sind die Erwartungen der Opfer sehr unterschiedlich. Also manche möchten gar nicht, dass es weiter strafrechtlich verfolgt werden und andere wollen das unbedingt. Und manchmal sind die Erwartungen auch so, dass es um Entschuldigungen geht oder um ein Gespräch mit den Tätern. Aber wie damit umgegangen wird, entscheidet eben dann der Betroffene selbst.
Also kann man sagen, dass die Kirche zumindest, was den rechtlichen Rahmen angeht, in den letzten 12 Jahren seit dem Aufkommen der sogenannten Missbrauchskrise, seit dem Canisius-Kolleg in Deutschland, dass dort Hausaufgaben gemacht wurden, auch wenn sie vielleicht noch nicht vollständig umgesetzt sind. Ist man, sagen wir mal, aus rechtlicher Sicht auf einem richtigen Weg?
Ja, also ich sehe das so, dass da sehr viel gemacht wurde, dass da durch diese Diözesanenkommissionen, die unabhängige Opferschutzkommission, rein rechtlich gesehen sehr viel passiert ist und dass dieses System auch gut funktioniert.
Wir haben unseren Ausgang ja eben bei der Einleitung in München genommen. Durch das Gutachten, dem ja jetzt ja Gutachten in fast allen weiteren Diözesen folgen werden in Deutschland. Das war ja nur der Anfang sozusagen. Es laufen ja auch schon andere Gutachten in Berlin. Das heißt aber, die Sache beschränkt sich ja nicht auf den deutschsprachigen Raum, sondern es gibt Ähnliches auch in anderen Ländern. In Italien ist kürzlich eine Datenbank mit Missbrauchsfällen online gegangen. 182 Stück sind dort dokumentiert. Die katholischen Bischöfe erwägen eine Untersuchung. Das ist etwas vage gesagt jetzt. Das hat der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Bassetti, darüber gesprochen. Da hat man fast den Eindruck, so richtig weit wie in Deutschland oder in Österreich ist man in Italien noch nicht, trügt der Eindruck, Professor Lindner. Sie sind da ja da auch mit dem Thema in vorderster Front befasst, haben dazu publiziert, arbeiten dazu.
Der Eindruck trügt nicht. Nein, es ist tatsächlich so, dass Italien hinten nachhinkt und sich viel abschauen kann, in besonderer Weise von Österreich. Ich erinnere mich noch sehr gut, als man in der Diözese Bozen-Brixen vor 10 Jahren die erste Präventionsstelle gegen sexuellen Missbrauch und sexualisierte Gewalt eingerichtet hat. Da hat Südtirol so etwas wie eine Vorreiterrolle eingenommen für den gesamtitalienischen Raum. Damals hat das ganz großes Aufsehen in Italien erregt und der damalige Bischof hat das eben damit begründet, dass wir an der Schnittstelle von Kulturen sind und damit natürlich auch durch das in diesem Falle dann positiv beeinflusst worden sind, was in Österreich schon viel länger und damals dann eben auch unter dem Druck dessen, was durch das Canisius-Kolleg in Berlin in Bewegung gesetzt worden ist, eben auch von Deutschland her eben geschehen ist. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass in Italien relativ viele Diözesen solche Präventionsstellen eingerichtet haben und erst langsam aber auch Anlaufstellen für Opfer von sexualisierter Gewalt oder sexuellem Missbrauch eingerichtet werden. Also mittlerweile gibt es Diözesen, die das machen, aber eher unter dem Eindruck und unter dem Druck von dem, was eben im europäischen Ausland in diesem Sinne passiert und nicht so sehr in Italien selber. Wobei, wie Sie richtig sagen, von sehr vielen Betroffenen und auch Laienverbänden der Druck auch auf die Kirche jetzt wächst. Und die Studie, die Sie angesprochen haben, hier hinken die Bischöfe noch etwas nach, beziehungsweise sie haben eine gewisse Sorge, dass, ich weiß nicht, dass vielleicht zu viel an die Oberfläche kommen könnte. Bassetti hat sich sehr vorsichtig ausgedrückt. Er will jetzt eine Studie, allerdings ist noch vollkommen offen, wer diese Studie durchführt, ob das die Kirche selber intern macht, indem eben nur die gemeldeten Fälle tatsächlich dann auch aufgearbeitet werden, oder ob es eben eine unabhängige Studie sein soll, die zugleich dann eben auch die strukturellen Hintergründe beleuchtet. Das ist derzeit noch offen. Ich hoffe, dass sich die Kirche dann entscheiden wird für zweite Formen.
Kommen wir jetzt über die Schleife sozusagen nach Österreich, Frau Professor Pollack. Auch hier wird ja die Situation in Deutschland wahrgenommen. Auch hier steigen die Austrittszahlen nach neuesten Erkenntnissen. Aber hier verweisen Kirchenvertreter immer wieder auf die Klasnik-Kommission. Frau Professor Konrad hat auch schon das angesprochen. Eine 2010 von Kardinal Schönborn eingesetzte, aber namentlich unabhängige Opferschutzanwaltschaft unter Leitung von Waltraud Klasnik. In Österreich habe man rasch und opferzentriert reagiert. Daher gibt es und braucht es eigentlich auch keine Kanzlei wie die in München, die die Dinge extern aufarbeitet. Das ist das Narrativ, was man in Österreich, wenn man so neudeutsch sagen würde, verfolgt. Ist das eigentlich aufrichtig? Geht diese Rechnung auf? Stimmt es? Also ist da Österreich tatsächlich so weit Vorreiter?
Also ich glaube, was diese strukturelle Aufarbeitung angeht in Bezug auf die Klassenkommission und das rasche Agieren, ist Österreich tatsächlich ein Vorreiter. Stehe ich dahinter. Ja. Der zweite Teil dessen, was Sie gesagt haben, bin ich nicht ganz so dieser Ansicht, ja, weil das kann natürlich auch dazu führen, und da rede ich jetzt als Pastoraltheologin, dass man das gesamte Thema Missbrauch quasi externalisiert und als ein Problem von Einzelnen darstellt. Ja. Also diese strukturelle Form der Aufarbeitung hat schon noch einen gewaltigen Schatten. Ja. Den ich ja generell als problematisch betrachte. Ich glaube, dass das Thema Missbrauch ein Thema ist, mit dem sich, so wie es vorher auch gesagt worden ist, die ganze Kirche beschäftigen muss. Es ist auch nicht nur eine strukturelle Frage, es ist auch eine eminent theologische Frage, weil sexueller Missbrauch sehr oft und fast immer eigentlich mit spirituellem Missbrauch in Verbindung auftritt, auch wenn der letztere jetzt nicht so eindeutig definiert ist. Aber wenn man sich da mal genauer anschaut, welche Vorgeschichten es gibt, bis es zu beispielsweise gewaltsamen Übergriffen kommt, sind das regelmäßig spirituelle Beziehungen, die mit spirituellen und damit auch mit theologischen Aussagen in Verbindung treten. Und wenn man sich das genau anschaut, wird man feststellen, die damit verbundenen Gottesbilder, die Vorstellungen davon, was ein Priester ist, die finden sich jetzt quasi nicht nur im Umfeld von Missbrauch, sondern die finden sich auch in der ganz normalen Pastoral wieder. Also insofern ja, ich finde, Österreich hat eine Vorreiterrolle, man kann da viel lernen, und ich glaube, dass die Glasnik-Kommission da ganz ausgezeichnete Dinge gemacht hat. Ja. Es wäre auch interessant, das mal zu evaluieren wissenschaftlich, um auch da weiter zu lernen und quasi das, was man hier gelernt hat, jetzt auch in andere Länder zu kommunizieren. Aber das Thema ist größer.
Ich möchte da noch einen zweiten Anlauf im Blick auf die Klassnik-Kommission nehmen. Und das, die Frage stelle ich in den Raum, vielleicht auch Frau Professor Konrad aus kirchenrechtlicher Sicht. In Deutschland ist jetzt der Ertrag oder das Besondere des Gutachtens in München da gewesen, dass eine Umkehr der Sicht stattgefunden hat. Man schaut in Österreich sehr stark, völlig zu Recht, auf die Opfer, auf das Leid, was den Opfern passiert. In Deutschland blickt man jetzt in der nächsten Stufe, wäre meine Einschätzung, auf die Täter. Und ich habe den Eindruck, das tut man in Österreich nicht oder noch nicht so. Das ist auch nicht die Aufgabe der Opferschutzanwaltschaft. Das ist nicht die Aufgabe der Klassnik-Kommission. Deswegen die Frage, braucht es vielleicht doch ein solches externes Gutachten, um jetzt die Täterfrage in den Blick zu nehmen in Österreich?
Ja, da haben Sie vollkommen recht, dass die Klassnik-Kommission und auch die Diözesanen-Kommissionen alle die Opfer im Blick haben. Also das ist die Perspektive, und es ist auch nicht das Ziel, die individuelle Schuld von Tätern zu ermitteln. Das machen die Kommissionen nicht, sondern die Opfer haben hier eine Anlaufstelle und werden gehört, und es wird eben versucht, ihnen Hilfe, Finanzhilfen oder Therapiehilfen zukommen zu lassen. Die Täter werden von denen tatsächlich nicht in den Blick genommen, und das macht aber auch diese Kommissionen aus, dass natürlich auch den Opfern die Möglichkeit gibt, sich zu öffnen und auch in einem sicheren Rahmen sich an die Stellen zu wenden. Ein externes Gutachten ist rein rechtlich gesehen eine individuelle oder private Meinungsäußerung und hat eigentlich von der Wirkung her ist es eine weitere Einschätzung der Situation. Es ist kein Gutachten, das von einem Gericht in Auftrag gegeben wurde. Insofern sind die Konsequenzen, die daraus gezogen sind, rein individuell. Also jeder, wie er damit umgeht. Der eine tritt aus der Kirche aus, der andere, der vielleicht ein Verantwortungsträger in der Kirche ist, überlegt sich, welche Strukturen müssen wir verändern, damit sowas nicht mehr passiert. Also insofern, es kann die Augen öffnen, je nachdem, welche Position man innehat. Und insofern, ich denke, in dieser Situation ist es immer gut, neue Perspektiven auch zu beleuchten und anzuschauen.
Eine sehr österreichische Lösung, sagen wir es mal so, ja, die ich auch für wertvoll erachte. Ich sage aber auch kritisch dazu, es gibt halt auch in Österreich diese Kultur, dass man nicht gerne über Täter spricht. Also dass so Themen wie Schuld und Verantwortung nicht zu den Lieblingsthemen der gesamten Gesellschaft gehören und daher auch nicht so, also macht man auch im kirchlichen Raum nicht so gerne. Ja. Ich verstehe es momentan auch, weil wenn man sich anschaut, was jetzt quasi die zum Teil wirkliche mediale Hetze angeht, die man in Deutschland beobachten kann, ja, wo man ja manchmal nicht unbedingt das Gefühl hat, es geht jetzt irgendwie um die Sache, sondern die Kirche wird da eine Projektionsfläche für ein Problem, das auch die Gesellschaft hat. Ja. Also ich würde mir da auch wünschen, dass andere gesellschaftliche Institutionen genauso das Missbrauchsthema angehen. Ja, das ist die eine Seite. Also ich kann verstehen, warum man da sehr zögerlich ist, weil man diese Kirchenkrise nicht noch verschärfen will. Aber aus einer theologischen Perspektive halte ich das für problematisch, wenn man nicht auch Taten benennt. Ja, es geht dann natürlich jetzt nicht um Stigmatisierung oder um, ich sage jetzt mal, Ausspähen dieser Personen. Ja, aber es gehört eigentlich zu unserer christlichen Tradition dazu, Taten beim Namen zu nennen und dann Wege zu finden, wie geht man mit Vergebung um? Wie geht man mit Versöhnung um? Wie übernimmt jemand Verantwortung? Wie schaut das mit der Reue aus? Also das ist für mich schon auch ein bisschen ein Beispiel dafür, wie wir generell kirchlich mit dem ganzen Thema Schuld und Verantwortung umgehen. Also ich vermisse da etwas. Und da geht es jetzt nicht darum, Täter zu dämonisieren, aber schon klar Schiff zu sprechen. Und auch das ist eigentlich pastoraltheologisch eine Angelegenheit der ganzen Kirche. Und da gibt es auch ein Interesse von Gläubigen daran. Ja, also mir fehlt da schon etwas, muss ich sagen. Aber der Moraltheologe kennt sich da sicher noch besser aus, wenn es um Schuld und Vergebung geht.
Ja, da wollte ich mich dazu zu Wort melden. Also ich denke, dass zunächst einmal diese Entwicklung, dass die Kirche die Opfer in den Blick genommen hat, positiv zu würdigen ist. Denn sie hat sich ja lange genug mit sich selber auseinandergesetzt und mit den eigenen Tätern, leider im Sinne von Täterschutz, auseinandergesetzt, sodass dieser Schritt und diese Sensibilität, wir haben die Opfer in den Blick zu nehmen, ihr Leid in den Blick zu nehmen, uns zu fragen, wie können wir ihnen gerecht werden? Und das hat meines Erachtens die Klasnik-Kommission gemacht, das ist zu würdigen. Allerdings eben im Zuge der Aufarbeitung geht es natürlich um die Frage, wer übernimmt wofür Verantwortung. Und für mich ist es äußerst interessant gewesen zu beobachten, diese ganze Debatte jetzt eben in Bezug auf Josef Ratzinger. Denn meines Erachtens hätte man hier ganz deutlich zwei Sachen differenzieren müssen. Einmal, dass man wirklich von der objektiven Perspektive her feststellt und auch versucht zu verstehen und zu untersuchen, wie es zu gewissen Fehlentscheidungen gekommen ist, für die er natürlich in seinem Amt damals als Erzbischof von München die Verantwortung trägt. Ich würde jetzt sagen, die politische Verantwortung trägt. Da gibt es nichts zu rütteln. Er hatte damals für den Einsatz von Priestern in seiner Diözese, die auch kirchenrechtlich, glaube ich, die letzte Verantwortung, unabhängig davon, ob er jetzt gewusst hat oder nicht, was passiert ist. In der Kirche war es ja, wenn ich jetzt beispielsweise denke an den Umgang mit Geschiedenen und Wiederverheirateten, gerade unter dem Pontifikat von Johannes Paul II. Und auch von Benedikt XVI. Immer so, dass man gesagt hat, dieser objektive Sachverhalt, der ist der wesentliche und der ist der entscheidende. Das andere, die persönliche, die subjektive Dimension, die berücksichtigen wir zwar, aber auf der Ebene der Konsequenzen, ist das entscheidend, was objektiv feststellbar ist. Während jetzt plötzlich sich im Umgang mit diesem Gutachten in München sich die Sache vollkommen umdreht. Ich meine, ich kann nicht wissen, ob Ratzinger damals persönlich schuldig geworden ist oder nicht. Das kann er nur selber bekennen. Und ich muss es ihm dann glauben oder nicht. Schuld, das hat Regina Polak ja gerade eben gesagt, Schuld kann ich nur benennen und selber bekennen. Von außen her kann ich nicht sagen, ich kann nur einen objektiven Sachverhalt feststellen, ob eine Person persönlich schuldig geworden ist, nicht. Das muss sie bekennen. Und da könnte man nur hoffen, dass mehr und mehr Täter diese Verantwortung übernehmen, auch jene, die Mitverantwortung tragen, dass sie wirklich das benennen, wo sie sagen, hier bin ich meiner Verantwortung nicht nachgekommen, und zwar konkret benennen. Dieses allgemeine Schuldbekenntnis, das wir alle im Gottesdienst beten, das reicht nicht aus. Und das, glaube ich, hat auch ganz zu Recht dann Empörung hervorgerufen bei ganz vielen, auch auf die zweite Erklärung, die der emeritierte Papst dann hier noch einmal nachgeliefert hat.
Damit haben wir jetzt schon einige theologische Paradigmen eigentlich auch gestreift. Sie haben eben schon von der Frage der Sexualethik gesprochen, die bei Ihnen den Ausschlag gegeben hat, jetzt bei Ihrem Nachdenken, Professor Lindner. Frau Professor Pollack, Sie haben schon auch einige Dinge benannt, zum Beispiel auch, wie wir Kirche denken, wie wir Spiritualität verstehen, dass darin vielleicht auch pathologisches Potenzial stecken kann, um es jetzt mal so zu sagen. Heißt es denn eigentlich, dass die Theologie da auch selber noch Hausaufgaben zu machen hat? Ist das eine Querschnittsmaterie, die alle möglichen theologischen Disziplinen beschäftigt und befassen muss?
Also ich mache das derzeit in allen meinen Vorlesungen und lade mir da jetzt zum Beispiel auch die Schwester Beatrix Meyerhofer ein, die bei der Klassenkommission dabei war. Ich würde das so sagen, ich wäre schon zufrieden, wenn vieles, was in der Theologie schon längst bekannt ist, entsprechend rezipiert würde. Ja, also ich meine, die Theologie muss immer Hausaufgaben machen, weil auch wir nicht abgeschlossene, endgültige Everlasting Truths haben. Ja, also das gehört zu einem christlichen theologischen Selbstverständnis dazu. Aber ich glaube, es liegt schon unglaublich viel vor, gerade was die Reflexion von zum Beispiel Gottesbildern angeht, die spirituellem Missbrauch zugrunde liegen. Ja, wir haben, also gerade im deutschsprachigen Raum, wir haben so viel an Theologie dazu. Was man wahrscheinlich nüchtern zur Kenntnis nehmen muss, ist, dass auch ein Theologiestudium als solches noch nicht automatisch zu einer Veränderung der mitgebrachten Spiritualitäten führt. Ja. Also was man wahrscheinlich viel bewusster wahrnehmen muss, dass in unseren Hörsälen Menschen mit unterschiedlichen Spiritualitäten sitzen, wo solche Spiritualitäten, die problematisch sind und vielleicht auch pathologisch sind, vorhanden sind, dass man auf das viel stärker reagieren muss. Und dass man auch damit rechnen muss, dass in unseren Hörsälen Studierende sitzen, die selber Erfahrungen mit Missbrauch haben. Das ist, glaube ich, die Aufgabe von grundsätzlich allen Fächern.
Ich denke, dass ein ganz wesentlicher Aspekt der ist, dass wir unsere eigene Verantwortung wahrnehmen, erkennen, eingestehen müssen in Bezug darauf, dass sehr viele Menschen sich nicht nur von der Kirche entfremden und sie auch verlassen, Kirchenaustritte beispielsweise, sondern auch in ihrem Glauben behindert werden. Ich habe noch lebhaft in Erinnerung, wie Kardinal Schönborn mittlerweile auch bereits vor 10 Jahren im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch in der Kirche von Gottesvergiftung gesprochen hat und damit eben Bezug genommen hat auf die Opfer, denen eine positive Beziehung, Glaubensbeziehung, Gottesbeziehung verunmöglicht wird, und zwar oft wirklich über Jahrzehnte, wenn nicht sogar ein ganzes Leben lang. Und da denke ich an das, was das Zweite Vatikanum in Bezug auf den Atheismus gesagt hat in Gaudium et Spes, dass es auch einen Atheismus gibt, der von der Kirche, von uns als Glaubensgemeinschaft verantwortet ist. Also da glaube ich, haben wir enorm viel als Kirche Aufgabe, genau da dran zu bleiben und unseren Fehler, diese unsere Schuld auch wieder gut zu machen, wenn es denn möglich ist.
Damit haben Sie schon elegant die Kurve zur Schlussrunde sozusagen angesteuert. Wenn Sie ein bisschen prospektiv, Sie alle drei vielleicht nach vorne blicken könnten, sehen Sie denn bei dem Thema irgendwie Licht am Ende des Tunnels? Also Licht am Ende des Tunnels insofern, dass den Opfern nachholende oder wie auch immer Gerechtigkeit geschieht, Täter kirchlich oder säkular geahndet werden, zur Konsequenz gezogen werden und Kirche als Institution in irgendeiner Form geläutert oder anders hervorgeht. Ist da der synodale Prozess, der jetzt läuft, oder in Deutschland der synodale Weg, der noch etwas konkreter die Sachen angeht, sind das Hoffnungsschimmer für Sie?
Also wenn ich einsteigen darf in die Beantwortung dieser Frage, ich persönlich habe tatsächlich geglaubt, dass wir weiter sind. Aber die Debatte derzeit in vielen Bistümern in Deutschland und wie ich eingangs ja auch gesagt habe in Bezug auf Italien, ich sehe tatsächlich, wie viele Resistenzen hier es noch gibt. Ich sehe bei sehr vielen Bischöfen, aber auch bei einfachen Gläubigen sehr viele Ängste. Und sehe einfach noch einen blutig harten Weg vor uns liegen. Und in besonderer Weise das, was mich auch immer wieder erschüttert, die Begegnung mit Betroffenen, wenn sie sich mir in geistlichen Gesprächen anvertrauen, dass die Kirche nicht imstande ist, glaubwürdig den Eindruck zu vermitteln, dass sie tatsächlich bemüht ist, alles zu tun, um einerseits Prävention, vielleicht auf dieser Ebene ist sie eh weiter in manchen Punkten Prävention zu leisten, aber wirklich eben das Unrecht, das durch Kirche zugefügt worden ist, eben auch aufzuarbeiten. Da gibt es sehr viele Lippenbekenntnisse, aber so ganz glaubwürdig ist sie in vielen Bereichen hier noch nicht.
Ich schließe mich dem Martin Lindner absolut an. Ich nehme das sehr ähnlich wahr. Ich meine, grundsätzlich, wenn ich mir die Kirchengeschichte anschaue oder speziell jetzt auch die biblische Tradition, halte ich es durchaus für möglich, weil es ja auch immer wieder passiert ist, unter Schmerzen und selten freiwillig, dass wenn die Kirche begreift, welche Erschütterung das eigentlich ist für uns, ja, in jeglicher Hinsicht, ja, und sich an ihre eigene Tradition erinnert, ja, dass die Wahrheit uns freimachen wird, also quasi den eigenen Glauben und Gott ernst nimmt. Und das heißt, man kann und darf Schuld und Verantwortung benennen, ohne sich fürchten müssen, dass man damit auf alle Zeiten verdammt ist, ja, sondern gerade dadurch wird man eigentlich frei und kann etwas lernen. Also wenn man sich an dieses Erbe erinnern könnte, ich glaube, dann kann auch dieses Drama, das noch lange nicht ausgestanden sein wird, eine Chance sein, einfach was zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Ja? Aber einfach wird das nicht. Ja? Und ich finde ja, wenn der Martin Lindner hat den Atheismus angesprochen, ich finde ja diesen Widerstand eigentlich auch ein Zeichen von einem ziemlichen Gottesmisstrauen, wenn ich das so sagen darf. Ja? Weil das für mich eigentlich bedeutet, die Angst, Schuld zu benennen, muss so unglaublich groß sein, dass das offensichtlich nicht geht. Aber da traut man ja der eigenen Tradition nicht.
Ja, da kann ich mich nur anschließen, dass ich auch denke, dass die Wahrheit das ist, was jetzt wirklich ergründet und aufgearbeitet werden soll und dass da auch noch ein langer Prozess bevorsteht. Ohne das wirklich aufzuarbeiten, wird es auch keinen Neuanfang geben können. Was den synodalen Prozess angeht, bin ich davon überzeugt, dass wenn wir diese Chance gut nutzen, dass uns dieser Prozess dann auch weiterbringen kann. Aber dazu möchte ich wirklich betonen, wir müssen das klug machen. Wir dürfen nicht über das Ziel hinausschießen wollen, sondern es muss wirklich realistisch gesehen werden, was können unsere nächsten Schritte sein, wie können wir mehr Partizipation für Laien und für das Volk Gottes schaffen. Da gibt uns die Kirche schon durch die bestehenden Strukturen sehr viele Möglichkeiten, die ausgebaut werden können. Und wenn wir das klug machen, denke ich, ist es eine besonders gute Chance für die Kirche, in die Zukunft zu gehen.
Das sagt Sabine Konrad, Kirchenrechtlerin der Universität Graz. Und das war's auch schon wieder mit dieser neuen Folge von Diesseits von Eden. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Henning Klingen.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.